Unsere Heimat ist im Himmel. Ich garantiere euch, wenn wir einmal da angekommen sind, es ist so schön, dass wir uns das hier auf der Erde gar nicht vorstellen können. Aber wir sind hier noch auf dieser Erde. Und wir haben auch noch immer wieder, dass unser Glauben auch auf die Probe gestellt wird. Und ich möchte uns heute in die Geschichte des Volkes Israel mitnehmen. Wir hatten vor einiger Zeit, hat der Simon über den Auszug aus Ägypten gepredigt, wo das Volk Gottes von dieser langen Sklaverei in Ägypten letztlich befreit worden ist. Und als Erkennungszeichen, dass das Gericht Gottes an dem Volk vorübergegangen ist, war das das Blut, was an den Pfosten der Tür und an der Oberschwelle gestrichen war von dem Passahlamm. Ja, und ehe dass wir dann mal mit dem Volk Gottes ein Stück weitergehen, möchte ich das einfach noch einmal auf uns so anwenden, wie wichtig das ist, dass wir eben in der Deckung des Blutes unseres Herrn Jesus Christus, der die Sünde der Welt weggenommen hat, dass wir darin stehen. Dass wir nur von der Sklaverei der Sünde befreit werden können, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben. Wenn wir wirklich daran glauben, dass er für uns gestorben ist. Dass er sich für uns dort hat kreuzigen lassen, dass er sein Blut für uns gegeben hat. Denn das ist die einzige Möglichkeit, einmal diese Heimat, den Himmel, zu erreichen. In Johannes 14, Vers 6 lesen wir, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand, und das ist ein Absolutheitsanspruch, den Gott in der Bibel so verankert hat, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber wenn wir so erlöst worden sind, wenn wir so ein Stückchen dann weitergehen, dann mag es uns an der einen oder anderen Stelle dann auch so gehen, wie es dem Volk Israel gegangen ist. Wenn wir 2. Mose einmal aufschlagen, 2. Mose 13 ab Vers 17, da sehen wir zunächst einmal, nachdem sie gerade ausgezogen sind, sie haben vom Volk, von den Ägyptern alles mitbekommen. Jede Menge Gold, jede Menge Kleider. Ja, sie haben sie nicht nur rausgeschmissen, sondern ihnen noch den ganzen Reichtum, der in Ägypten war, hinterhergeschmissen. Und das Volk Gottes sollte es auch von den Ägyptern fordern. Das hatte Gott gesagt. Und dann lesen wir in 2. Mose 13, Abvers 17, und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und die Söhne Israel zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Das heißt, Gott kennt uns, Gott kennt dich ganz persönlich und lässt ja, dich manchmal auch einen scheinbaren Umweg gehen, aber er möchte dich damit schützen. Er möchte dich nicht zwingend immer von Kampf zu Kampf führen, von Herausforderung zu Herausforderung, sondern er möchte dir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal wieder etwas Ruhe geben. Ruhe vor dem Feind. Vielleicht auch, um es in der heutigen Zeit zu sagen, damit du selbst mal wieder dich mehr auf Gott konzentrierst. Weil Gott kennt dich. Genauso wie er das Volk Gottes kennt. Wie er das Volk Israel gekannt hat. Und wenn wir hier lesen, dass Gott sagt, damit es sie nicht gereut, dass sie aus Ägypten weggezogen sind. Das ist etwas, was ich denke, was uns jederzeit auch immer wieder passieren kann. Und wenn man die Geschichte des Volkes Israel dann noch nach dem, was wir heute lesen, weiterliest, finden wir das immer wieder. Wenn es irgendwo wirklich eng wurde, Dann gingen sie zu Mose und haben gemeckert und haben gesagt, warum hast du uns eigentlich aus Ägypten herausgeführt? Ich weiß nicht, wie oft das vorkommt in der Zeit Moses, aber das ist so der Mensch. Da, wo es Schwierigkeiten gibt, und das kennen wir doch auch, nicht nur von uns, sondern gerade auch von Menschen aus der Welt. Wenn es Schwierigkeiten gibt, heißt es, warum hat Gott das zugelassen? Dann brauchen wir auf einmal Gott. Und ist es bei uns vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, dass wir sagen, wären wir doch besser in dem Alten geblieben und nicht ins Neue gegangen? Nun, Gott hat das Volk Israel einen Umweg geführt. Und dann lesen wir ab Vers 14 und Vers 14 wird uns heute im Wesentlichen beschäftigen. Kapitel 14, Entschuldigung. Und der Herr redete zu Mose und sprach, befiehl den Söhnen Israel, sich zu wenden, von Pi-Hahirot zu lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Vor Baal-Zephon, diesem gegenüber sollt ihr euch am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Dann will ich, Gott spricht hier immer noch, dann will ich das Herz des Pharao verstocken, so dass er ihnen nachjagt. Daraufhin will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Wir müssen in dem Zusammenhang einfach auch noch sehen, dass der Herr selbst letztlich in einer Wolkensäule vor dem Herr vorwegzog, vor den ganzen Israeliten vorwegzog, des Tags in einer Wolkensäule und des Nachts in einer Feuersäule, dass sie gut wandern konnten. Denn jetzt lesen wir, als hier Pharao kommt, dass sich nämlich diese Wolken- und Feuersäule zwischen die Ägypter und zwischen die Israeliten stellt. Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk und sagten, was haben wir denn nur getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? So ließ er denn seine Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf ihnen allen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Söhnen Israel nachjagte, während die Söhne Israel mit erhobener Hand auszogen. So jagten ihnen die Ägypter nach, alle Pferde und Streitwagen des Pharao und seine Reiter und seine Heeresmacht und erreichten sie, als sie noch am Meer lagerten, bei Pi-Hahirot vor Baal-Zephon. Ja, Gott lässt es zu an dieser Stelle, dass die Ägypter, nein, er gibt es sogar dem Pharao ins Herz, dass er den Israeliten nachjagt. Er will sie wieder zurückholen, ich kann mir das gut vorstellen. Ein gutes Leben gehabt, weil die Israeliten mit ihren 1 Million Männer etwa eine ganze Menge Arbeit geleistet haben da in Ägypten. Und dann wird ihm auf einmal bewusst, die sind jetzt alle weg, ich muss selber arbeiten. Und dann kommt er hinterher. Und dann denkt er, er könnte die Ägypter jetzt, die da am Meer lagern, und ich habe mir sagen lassen, dass die Stelle, die hier beschrieben wird, letztlich so war, dass man aufs Meer guckte, aber rechts und links entsprechend Berge waren. Und in dieses Tal eigentlich, man muss sich ja überlegen, die Israeliten waren zwischen 1 und 2 Millionen Menschen, in diesem Tal lagerten sich die Israeliten, und jetzt kommt der Pharao, und es gibt keinen Ausweg, menschlich gesehen. Und was passiert jetzt? 2. Mose 14 ab Vers 10. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, das ist jetzt das erste Mal in der ganzen Geschichte von Mose, dass sie hier, ja, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind, letztlich dagegen angehen und sagen, hast du uns deshalb etwa weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Siehst nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ja? Da, wo ich vielleicht neu bekehrt bin, da, wo ich vielleicht auch schon lange auf dem Weg bin, ist es manchmal so, wenn man so diese Schwierigkeiten sieht, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, dass man Gott Vorwürfe macht, dass er da etwas zulässt, dass die Gefahr, die auf uns zukommt, dass wir an der Stelle ja nicht mehr aus und noch ein wissen und dann sagen, lass uns lieber zu dem Alten zurückkehren, vielleicht sogar zurückkehren in unser altes Leben, da, ja, wo wir ursprünglich vor unserer Errettung herkommen. Und jetzt steht hier für mich ein ganz entscheidender Satz. In Vers 13, Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Stehet und sehet die Rettung des Herrn. Und das ist etwas, ich glaube, das täte uns Christen an manchen Stellen gut. Wenn wir nicht einfach machen, weil wir genau wissen, wie es geht, sondern wenn wir wirklich da, wo es scheinbar keinen Ausweg mehr gibt, einfach mal stille werden und auch nicht dagegen angehen, sondern Gott fragen, wie geht es weiter? Stehet und sehet die Rettung des Herrn. Hast du das in deinem Leben schon mal erlebt? Dass er Auswege geschaffen hat aus einer rein ausweglosen Situation? Ich bin davon überzeugt, wenn man darüber nachdenkt, da findet man mehrere Situationen. Aber Gott verlässt uns nicht. Gott ist immer bei uns. Und selbst an dieser Stelle, auch wo das Volk, selbst wo es noch gemeckert hat, ich sage es mit aller Ehrfurcht, bleibt Gott ruhig und lässt Mose sagen, fürchtet euch nicht, stehet und sehet die Rettung des Herrn. Und dann in Vers 14, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Es ist übrigens interessant, wenn wir durch die Geschichte des Volkes Israel gehen, dann finden wir diese Situation des Öfteren. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Ich muss so dran denken, dass das eine Geschichte einmal passiert ist im Volk Israel, als sie angegriffen wurden von einer absolut übermächtigen Heeresmacht, dass Gott diese Feindesmacht letztlich so in Verwirrung gebracht hat, dass sie sich alle selber umgebracht haben. Da brauchte keiner der Israeliten für was zu tun. Weil Gott hat alle Macht. Gott ist alle Macht gegeben. Und deshalb lasst uns doch wirklich, ja, da wo es scheinbar ausweglos ist, Gott fragen und zu Gott hingehen. Und mit ihm darüber reden. Und er wird die Rettung geben. In Matthäus-Evangelium im letzten Kapitel lesen wir, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er ist einfach da. Und bei aller Not, die wir haben, die der Einzelne hat, die wir als Gemeinde haben, die es in der ganzen Welt gibt, er ist da, er hat das Heft in der Hand. Und wir dürfen einfach darauf vertrauen, dass er es ist, der ja für uns da ist und der genauso wie er die Israeliten aus dieser aus diesem Talkessel das Meer vor sich dann gebracht hat, dass er uns genauso hindurchbringen wird, bis in die Ewigkeit, bis da, wo wir ihn sehen werden, wie er ist. Und dann spricht noch der Herr zu Mose in Vers 15, was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Man muss sich das mal vorstellen. In diesem Tal, wo sie alle gelagert haben, sagt jetzt der Mose, hinten kommen die Ägypter, darf man ja nicht vergessen, sagt Mose, so, auf, geht los, aufbrechen. Was ist denn jetzt los? Und dann passiert etwas, wo wir einfach sagen müssen, Gott ist größer als jede Physik. Gott sagt zu Mose, du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Ich will das Herz der Ägypter verstocken, so dass sie hinter euch herkommen. Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Männern verherrliche. Und der Engel Gottes, der vor dem Volk Israel herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und so wurde dort Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer, nämlich das Heer der Ägypter, den Israeliten die ganze Nacht nicht näher. Und Mose streckte seine Hand aus über das Meer, und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land, und das Wasser teilte sich. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein. Das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und kamen hinter ihnen her. Alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter, mitten ins Meer hinein, und es geschah in der Zeit der Morgenwache, da schaute der Herr in das Feuer und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Dann stieß er die Räder von ihrem Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sagten die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpfte für sie gegen die Ägypter. Der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand über das Meer aus, damit das Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und auf ihre Reiter zurückkehrt. Da streckte Mose seine Hand über das Meer aus und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück. Und die Ägypter flohen ihm entgegen, der Herr aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. So kehrte das Wasser zurück und bedeckte die Wagen und Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Es blieb auch nicht einer von ihnen am Leben. Die Söhne Israel aber waren auf trockenem Land mitten durch das Meer gegangen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken gewesen. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Wollen wir diesen Durchzug doch einmal ein ganzes Stück auf uns auch wirken lassen. Ein Ostwind treibt das Meer weg, nachdem Mose seinen Stab über das Meer gehalten hat. Also die erste Erklärung, die man so in dem wissenschaftlichen Bereich immer mal wieder hört, ist, an der Stelle wird das Meer bloß so ein ungefähr knietiefes Wasser gehabt haben, und dann sind die alle da durchgegangen, und dann war das alles gar kein Problem. Wieso? Ja, schöne Geschichte, aber eigentlich kann das ja gar nicht so passiert sein. einzige logische logischer Fehler bei der Geschichte ist, ich weiß nicht, wie die ganzen Ägypter in knietiefem Wasser dann ertrinken sollen. Denn das ist ja auch passiert. Dann habe ich jetzt vor etwa einem Jahr gehört von einem Agnostiker, ja, das wäre inzwischen wissenschaftlich erwiesen, dass das ein Tsunami war, wo dann die Israeliten genau in dem Moment da durch konnten. Zwei Millionen Menschen, die gehen nicht mal eben da durch. Und wir haben hier gelesen, sie waren die ganze Nacht unterwegs, denn im Morgengrauen hat der Herr das Wasser wieder zurückgeschickt über die Israeliten, über die Ägypter, Entschuldigung. Und hier sehen wir einfach, dass Gott mächtiger ist, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Das Wasser rechts und links wie eine Mauer. Wir sehen so etwas Vergleichbares vielleicht, wenn man in so ein Unterwasser-Aquarium geht, aber da ist so eine dicke Scheibe dazwischen. Hier war keine Scheibe zwischen. Hier war das Wasser direkt. Wärst du da reingegangen? Wärst du da durchgegangen? Hättest du diesen Mut aufgebracht, wirklich hier Gott zu folgen und da durchzugehen? Weil Gott es getan hat, sind die Israeliten gegangen. Und weil Mose, davon dürfen wir ausgehen, vorangegangen ist, sind die Israeliten mitgegangen. Und weil sie etwas gesehen haben, was eben überdimensional ist, was man gar nicht erklären, auch damals nicht erklären konnte, sie sind hindurchgezogen und sie haben gemerkt, dass auf ihrer Seite Licht war und auf der anderen Seite Finsternis, wo die Ägypter waren. Und so darfst auch du, wenn du in deinem Leben irgendwo scheinbar keinen Ausweg siehst, aber sich trotzdem etwas öffnet, wo Gott dir eine Tür aufmacht, dann geh mutig durch. Dann geh durch dieses Wasser, durch dieses Schilfmeer, durch deine Schwierigkeit, geh hindurch, weil wenn Gott das Wasser stillstehen lässt, dann ist das so. Und wenn Gott diesen Ausweg dir zeigt, dann ist das so. Und dann darfst du das, was der Mose dem Volk gesagt hat, stehet und sehet die Rettung des Herrn. Dann darfst du das selber erleben, wie die ganzen Israeliten das erlebt haben. Und dann darf man, und dann sollte man sich auf solche Ereignisse, solch ein Erleben mit Gott auch wirklich merken, dass man immer wieder auch daran zurückdenken kann, was Gott in dem eigenen Leben getan hat. Und das wünsche ich mir für jeden von euch, dass ihr immer mehr erkennt, wo Gott in eurem Leben Besonderes tut, wo Gott in eurem Leben auch Einfaches tut, weil Gott ist da. Und Gott will mit euch gehen, egal wie die Sackgasse auch aussieht, wie das Tal auch aussieht, wo das Meer dann auf der anderen Seite auch einen hindert, weiterzugehen. Und wir lesen hier auch, dass Gott anschließend die Schwierigkeit, die Not, die zwangsläufig ja bei den Israeliten war, als die Ägypter hinterherkamen, dass Gott diese Not letztlich dann auch beseitigt hat. Die Israeliten sind durch Glauben durch das Meer gezogen und die Ägypter wollten es ihnen nachmachen. Hinterher. Die müssen wir doch zurückholen. Und da hat Mose die Hand wieder ausgestreckt und die Wasser kamen zurück. Die Ägypter und die ganze Heeresmacht wurde vernichtet. Und das Volk Gottes konnte nach vorne gehen, konnte weitergehen, konnte den Weg weitergehen, im Endeffekt dann im Weiteren, wenn man die Geschichte des Volkes Israel liest, zum Berg Gottes, wo sie dann das Gesetz bekommen haben. Als sie dann auch gerade durch das Meer durch waren, da waren sie so überwältigt davon, dass sie ein, man würde heute sagen, ein Anbetungslied gesungen haben, das Schilfmeerlied. Einfach um dem Herrn für das zu danken, was er getan hat. Meine Stärke und mein Loblied ist ja, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen. Der Gott meines Vaters und ich will ihn erheben. Und dann ziehen sie ein kleines bisschen weiter. Und dann kommen sie an ein Wasser. Drei Tage später, nicht mehr. Dann kommen sie an ein Wasser, was bitter ist. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Sie hatten schon wieder ganz vergessen, was sie erlebt haben. Aber Gott geht auch da weiter mit ihm. Und auch da, wo wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle versagen, oder wo wir auch ganz vergessen, dass Gott da ist. Und ich muss es von mir selber sagen, wie oft passiert das, gerade da, wo man im Berufsleben unterwegs ist, da, wo man mit Gedanken woanders ist, wie oft vergisst man letztlich Gott in seinem Leben, weil das Leben einfach so, ich nenne es mal mit meinen Worten, funktioniert. Und dann kommt irgendwas dazwischen und dann passt irgendwas nicht so in unseren Plan oder dann brauchen wir irgendetwas, aber wir vergessen es wieder und murren wieder und denken gar nicht dran, dass Gott die Lösung hat. Denn auch das bittere Wasser von Mara machte Gott zu genießbarem Wasser. Und so geht das eigentlich durch die ganze Geschichte des Volkes Israel hindurch. Es ist immer dieses Auf und Ab, dieses ich preise Gott für das, was er an mir getan hat, wie er mir geholfen hat in meinem täglichen Leben. Und dann kommt der Teufel wieder und nimmt es weg. Ich muss gerade so an Elia denken, der auf dem Karmel einen riesigen Sieg errungen hat. Die 400 Baalspriester, da passierte gar nichts, als sie gebetet haben um ihren Altar, dass doch Gott Feuer schicken möchte. Elia baut einen Altar, schlachtet das Tier, legt es da drauf, übergießt das Ganze noch mit Wasser und betet zu Gott. Und Gott schickt Feuer vom Himmel, der das Tier, das Wasser und die Steine auffraß. Und in diesem bombastischen Erlebnis, was Elia da hat, in diesem, wo er Gott mehr als erfahren hat, es gibt dann anschließend auch noch Regen. Elia betet wieder für Regen und es regnet. Eigentlich müsste man sagen, der müsste so dicht bei Gott sein. Dann sagte Isabel ihm, man würde heute vielleicht sagen, schickt ihm eine SMS oder eine WhatsApp. Ich garantiere dir, davon morgen wirst du tot sein, dafür werde ich sorgen. Und was macht Elia? Der haut ab in die Wüste und sagt, Herr, es ist genug, ich will nicht mehr. Aber das sind wir Menschen in diesem Auf und Ab. Und deshalb wünsche ich jedem von uns, dass wir, gerade wenn wir in einem Tiefpunkt sind, wenn wir so eigentlich Gott gar nicht mehr sehen, sondern nur noch die Umstände rundherum sehen, dass wir dann zur Ruhe kommen und uns auf Gott besinnen und ihn um Hilfe bitten. Wie er den Ausweg schafft, dafür ist er souverän, das kann man nicht vorher sagen. Aber er wird einen Ausweg schaffen. Und auch wir werden in unserem Glaubensleben diese Täler haben. Zumindest ist es bei mir immer wieder so. Und wir werden Hochzeiten haben. Aber wir wissen eins, Gott verlässt uns nicht. Und auch das ist in der Geschichte Israels ganz klar verankert. wenn sie umgekehrt sind, wenn sie sich wieder an Gott gewandt haben, dann hat Gott sich auch zu ihnen hingewandt. Und wenn wir uns an Gott wenden, dann wird er sich auch zu uns bekennen. Und so lasst uns in diese Woche hineingehen, in dem Bewusstsein, Gott verlässt uns nicht. Solange wie wir hier auf der Erde leben, wird er bei uns sein. Das hat er zugesagt. Und da, wo wir vielleicht in einem Tief sind, lasst uns zu ihm rufen. Mose hat es oft genug auch getan. Lasst uns zu ihm rufen, damit er uns den Ausweg zeigt. Wir haben manchmal Ideen für einen Ausweg, aber ob die richtig sind, das ist eine große Frage. In dem Zusammenhang fällt mir immer der König David ein, der an einer Stelle, wo die Philister kamen, die Philister und die Israeliten, die haben ja einen Dauerkampf eigentlich geführt, immer wieder. Dann kommen die Philister an, um die Ernte zu vernichten. David fragt, was soll ich machen? Und Gott sagt, geh stracks dahin und bekämpfe sie, du wirst sie besiegen. Und David zieht mit seinem Heer aus und besiegt die Philister. Ein Jahr später, genau die gleiche Situation. Die Philister kommen. Was würde ich machen? Hat doch letztes Jahr gut geklappt, machen wir. Gar kein Problem. Aber David macht an der Stelle das Richtige. Er fragt wieder Gott, was soll ich machen? Und Gott sagt, nicht frontal von vorne, leg einen Hinterhalt. Und wenn sie dir nachjagen, schick den Hinterhalt von hinten und vernichte sie so von hinten, weil sie damit nicht rechnen. Und wir haben dieses Schubladendenken, wir wollen die Probleme immer so lösen, wie wir das ja schon immer geschafft haben. Aber manchmal möchte Gott das anders. Frag ihn doch einfach. Manchmal möchte Gott es auch genauso wie das letzte Jahr. Aber frag ihn. Bleib mit ihm im Gespräch. Und geh mit ihm, wenn es sein muss, auch durch ein Meer, wo rechts und links Wasser wie eine Wand steht. Das ist ja noch nie mal rausgetröpfelt. Davon bin ich überzeugt. Wenn die Bibel davon spricht, dass das Wasser wie eine Wand rechts und links stand, dann war das so. Weil unser Gott ist größer als alles, was Menschen sich hier ausdenken können.